Ich möchte heute über einen ziemlich bekannten Text predigen, der steht in Lukas 5. In Lukas 5, die Verse 1 bis 11, und die möchte ich gerne mit euch nochmal lesen. Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge sich zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit den Worten: Mit Jesus fängt das wahre Leben an. Mit Jesus fängt das wahre Leben an. Und die ersten Verse lauten: Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Wo Jesus ist, da ist was los. Das war damals so, als Jesus auf der Erde lebte. Das ist heute genauso. Wo Jesus ist, da bleibt man nicht lange allein. Und hier merken wir, es ist ein unglaubliches Gedränge. Die Menschen haben eine unbändige Sehnsucht nach Jesus. Alle wollen Jesus sehen und Gottes Wort hören. Ich persönlich, wenn ich jetzt eine Zeitreise machen könnte, ich würde sehr gerne in diese Zeit reisen, um Jesus wirklich in dieser Zeit zu erleben. Da ist eine unbändige Sehnsucht nach Jesus, und ich glaube, das ist das, was uns heute fehlt. Die Menschen kommen zusammen und es kommen immer mehr nach. Und Jesus merkt das und steigt in ein Boot und lässt sich ein Stück vom Ufer wegfahren. Warum macht er denn das? Nun, er macht das, damit die Leute ihn besser hören. Denn dadurch, dass er auf dem Boot steht und zu den Menschen spricht, dann wird über das Wasser der Schall übertragen. Und so kann er gut sprechen und eine große Menschenmenge erreichen. Und was predigt den Menschen? Was sagt Jesus? Aus diesem Text können wir es nicht ersehen. Aber in Markus 1, die Verse 14 bis 15, wird es uns gesagt. Da heißt es nämlich: Jesus kam nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Es ist die Zeit gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um zu Gott und glaubt an diese gute Botschaft. Das ist es, was Jesus gepredigt hat. Und natürlich hat diese Botschaft die Menschen gefesselt. Denn sie haben seit Jahrhunderten darauf gewartet. Sie haben seit Jahrhunderten das Kommen von Reich Gottes herbei gesehnt. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe. Und wir wissen ganz genau, dass Jesus kein Schwätzer war. Jesus redet nicht nur, sondern Jesus lässt seinen Worten auch Taten folgen. Auch hier, auch vor dieser Menschenmenge. Das lesen wir in den Versen 4 bis 5. Da heißt es nämlich, als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Das ist ein sehr aufschlussreicher Dialog. Auf der einen Seite haben wir hier Petrus, einen ausgewiesenen Fachmann, was die Fischerei angeht. Einen Fischereimeister, der sogar ein eigenes Fischereiunternehmen hat. Und auf der anderen Seite haben wir Jesus, einen Rabbi, einen ausgewiesenen Fachmann, was theologische Fragen angeht, aber der eigentlich keine Ahnung vom Fischen hat. Eigentlich. Nun, der ausgewiesene Theologe sagt dem ausgewiesenen Fischereifachmann, er soll am helllichten Tage hinausfahren auf das tiefe Wasser und seine Netze auswerfen. Da kann der Fachmann eigentlich nur sagen, Jesus, bei aller Liebe, aber das ist nun wirklich total sinnlos, was du da vorschlägst. Es weiß doch jeder, dass man aufs tiefe Wasser nur in der Nacht rausfährt. Da hat man bei weitem die besseren Aussichten, was zu fangen. Und so ähnlich drückt es der Petrus hier auch aus. Er sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht lang hindurch gearbeitet und wir haben nichts gefangen. Wir haben nichts gefangen. Wir haben es mit der besten Methode probiert, und zwar die ganze Nacht hindurch, und wir waren erfolglos. Und jetzt kommst du mit deinem Vorschlag? Das Erstaunliche an diesem Gespräch zwischen Petrus und Jesus ist der Gehorsam von Petrus. Petrus weiß es doch eigentlich besser. Er ist doch hier der Fachmann. Und dennoch hört er auf das, was Jesus ihm sagt. Auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Auf dein Wort. Welch ein Vertrauen. Dieser Petrus braucht keine Zeichen. Das Wort von Jesus genügt ihm. Er tut genau das, was Jesus sagt. Und dieser Petrus fordert mich heraus. Dieser Petrus fordert uns heraus, einfach auf unsere Besserwisserei zu verzichten, auf irgendwelche Zeichen zu verzichten und einfach darauf zu hören und zu tun, was Jesus uns sagt. Wie ist das bei uns im Leben? Vertrauen wir Jesus? Vertrauen wir auf sein Wort? Oder ist alles vergessen, sobald wir die Kirche verlassen haben? Petrus vertraut Jesus. Und sein Vertrauen wird nicht enttäuscht. Das lesen wir in den Versen 6 bis 7. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie die Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollten. Und sie kamen und füllten beide Schiffe so, dass sie zu sinken begannen. Gott möchte, dass wir ihm voll und ganz vertrauen. Gott möchte, dass wir ihm voll und ganz vertrauen. In jeder Sache, auch wenn wir scheinbar die Experten sind. Gott ist der beste Maurer. Gott ist der beste Kaufmann. Gott ist der beste Handwerker. Gott ist der beste Erzieher. In unserem Leben werfen wir sehr viele Netze aus und unsere Netze bleiben leer. Wie oft bleiben wir ohne Erfolg? Und woran liegt das? Ich glaube, das liegt daran, weil wir es ohne Jesus machen. Ohne Jesus sind wir auf uns allein gestellt. Ohne Jesus fangen wir alles Mögliche, nur nicht das, was wir wirklich brauchen. Ich habe das schon sehr oft in meinem Leben erlebt. Wenn ich Dinge einfach auf meine eigene Faust getan habe, dann sind sie ins Leere gelaufen. So auch vor einiger Zeit, als wir auf der Suche nach einem neuen Gebrauchtauto waren. Wir haben ein neues Gebrauchtauto gesucht und da habe ich mich einfach schlau gemacht und umgeguckt in der Zeitung, im Internet. Und irgendwie lief das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Irgendwie waren die Leute nicht vertrauenswürdig. Ich habe gemerkt, du fährst dahin, schaust dir das an, du merkst, nee, das passt überhaupt nicht. Und ich habe sogar einen großen Fehler gemacht. Ich bin eine ganz weite Strecke gefahren, wo ein Auto angeboten wurde. Das war in der Nähe von Stuttgart. Und da habe ich sogar, als er mir das Auto angeschaut, aber der Mensch, habe ich gemerkt, der wollte mich nur übers Ohr hauen. Und dann habe ich gedacht, habe ich überlegt, wie war das? Hast du überhaupt schon mal dafür gebetet? Hast du diese Sache überhaupt Gott abgegeben? Und ich habe gemerkt, nein, ich mache es einfach auf meine eigene Faust. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich Schluss. Jetzt gehe ich ins Gebet und gebe die Sache Jesus ab. Und ich habe es getan und einige Wochen später hat Gott uns mit einem wunderbaren Auto beschenkt, einfach. Wo der Kontakt zu einem Menschen entstanden ist, wo ich ganz genau gemerkt habe, sofort beim ersten Telefonat, dieser Mensch ist absolut vertrauenswürdig. Es war ein älterer Herr und der hat sein Auto super gepflegt. Und wir haben jetzt eine große Freude daran. Und das ist so eine Kleinigkeit, wo wir merken, wenn wir Dinge Gott anvertrauen, dass er sie wirklich zu unserem Besten führt. Und wenn wir auf eigene Faust gehen, dann gehen wir oft leer aus. Wem vertrauen wir in unserem Leben? Wem vertrauen wir in unserem Leben? Das ist eine sehr wichtige Frage. Und dazu möchte ich eine kurze Begebenheit auch euch weitergeben von Corrie ten Boom. Corrie ten Boom berichtet: Aber Glauben und Zauberei sind nicht nur in heidnischen Ländern zu finden. Vor kurzem las ich von einem kleinen Mädchen in Deutschland, das dauernd krank war. Dann gab ihm jemand ein Amulett, eine kleine Kapsel, das es um den Hals zu tragen hatte. Danach war das Kind angeblich geheilt. Aber innerlich war es seitdem verstört und ständig in Angst. Das Kind lachte selten und mit 12 Jahren unternahm es einen Selbstmordversuch. Man rief einen Evangelisten zu Hilfe. Er fragte, ob das Kind vielleicht ein Amulett trage. Es brauchte viel Überredungskunst, bis das Mädchen bereit war, das Amulett herauszugeben. Das Mädchen sagte, öffnen Sie es ja nicht. Derjenige, der es mir gab, hat zu mir gesagt, das wäre sehr gefährlich. Doch trotz dieser Warnung öffnete der Evangelist das Amulett und was fand er? Er fand ein Stück Papier mit den Worten: Ich befehle dir, Satan, diesen Körper gesund zu erhalten, bis du die Seele zur Hölle nimmst. Der Seelsorger vernichtete sofort das Amulett. Das Kind aber wurde nun geheilt an Leib und Seele durch Handauflegung im Namen Jesu. Wem vertrauen wir in unserem Leben? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wenn wir Gott, unserem Schöpfer, vertrauen, dann ist unser Leben fest in seiner Hand. Wenn wir Gott vertrauen, dann schenkt er uns Gelingen und dann tut er auch Wunder in unserem Leben. Und wenn wir Gott erleben, dann erkennen wir, wer wir tatsächlich sind. Wenn wir Gott erleben, erkennen wir, wer wir wirklich sind. Und das zeigen uns die Verse 8 bis 10. Da heißt es nämlich: Als aber Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie gemacht hatten. Gleicherweise aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Petrus sieht dieses großartige Wunder, das Jesus getan hat, und ihm wird sofort klar: Dies ist Gottes Werk. Dies ist Gottes Werk. Und das Reich Gottes ist wirklich sehr nah. Und für Petrus kann es nur eine einzige Reaktion geben. Er sagt: Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Was hier mit Petrus passiert, können wir besser verstehen, wenn wir uns Jesaja 6 angucken oder an Jesaja 6 denken. In Jesaja 6 sieht der Prophet Jesaja Gott in seiner ganzen Herrlichkeit und in seiner ganzen Heiligkeit. Und der Prophet Jesaja sagt: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Und genau das passiert hier auch mit Petrus. Petrus erkennt, er sitzt mit Gott in einem Boot. Stell dir das mal vor, du sitzt mit Gott in einem Boot. Es geht nicht an. Es geht nicht an, dass ein sündiger Mensch Gott so nahe kommt. Entsetzen und Schrecken packen den Petrus. In Jesu Gegenwart wird dem Petrus sein ganzes sündiges Wesen überdeutlich klar. In Gottes Gegenwart wird auch uns unser ganzes sündiges Wesen überdeutlich klar. Gottes Gegenwart ist wie ein überdimensionaler Röntgenstrahl, durch den alles, was in uns ist, sichtbar wird. Unser sündiges Wesen kann in Gottes Gegenwart nicht bestehen, denn in Gottes Gegenwart kommt alle Sünde ans Licht. In Gottes Gegenwart kann nichts bestehen, was seinem Wesen entgegensteht, wie Stolz, Lieblosigkeit, Groll und so weiter. Denn in Gottes heiliger Gegenwart müssen alle diese Dinge weichen. Sie werden von seinem wunderbaren Feuer der Heiligkeit verzehrt. Und in Jesaja 6 wird uns dann über den Propheten Jesaja gesagt: Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Allein Gott kann die Sünde von uns nehmen. Allein Gott kann uns in das richtige Verhältnis zu ihm bringen. Und weil Jesus Gott ist, kann er zu Petrus sagen: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Du darfst bei mir bleiben. Ich selbst stehe für dich ein. Du darfst nicht nur bei mir bleiben, sondern ich habe Großes mit dir vor. Jesus sagt zu Petrus: Ich will dich gebrauchen. Du darfst Fischer bleiben, aber nun wirst du Menschen fischen. Und hochinteressant ist die Bedeutung von dem Wort Menschenfischer. Denn im Urtext heißt es ganz wörtlich: lebend fischen oder fürs Leben fischen. Als Christen haben wir die höchste Berufung. Wir dürfen Menschen zu Jesus führen. Das erkennen Petrus und seine Begleiter und sie bringen die Schiffe ans Land, heißt es hier. Sie bringen das Schiff ans Land, verlassen alles und folgen Jesus nach. Jesus ruft uns in die Nachfolge. Und für die Fischer, für Petrus und seine Begleiter, kann es nur eine einzige Reaktion geben. Sie verlassen alles und folgen Jesus nach. Das klingt so locker und einfach. Sie verlassen alles und folgen Jesus nach. Aber das war ein Riesenschritt. Das war ein gewaltiger Schritt für diesen Fischer. Denn als Fischer hatte man damals ein überdurchschnittlich hohes Einkommen. Petrus und die anderen, sie gaben wirklich ihre Existenzgrundlage auf und folgten Jesus nach. Diese Leute haben wirklich alles aufgegeben. Wirklich alles. Und da frage ich mich selber, wie viel bin ich bereit aufzugeben, um Jesus nachzufolgen? Wie viel bin ich bereit aufzugeben, um Jesus wirklich nachzufolgen? Und ich merke in meinem Leben, so oft bin ich nicht einmal bereit, meinen eigenen Stolz aufzugeben. Ich bin nicht mal bereit, meinen eigenen Stolz aufzugeben. Aber Jesus will uns ganz und gar. Er will, dass wir alles hinter uns lassen und wirklich konsequent ihm nachfolgen. Und so möchte ich heute Morgen auch euch fragen oder dich fragen, was hältst du in deinem Leben fest, das dich hindert, Jesus ganz nachzufolgen? Was halten wir fest, das uns hindert, Jesus ganz nachzufolgen? Und dazu möchte ich auch eine kleine Begebenheit euch weitergeben. In der Familie herrscht große Aufregung. Der kleine Fritz hat in bubenhafter Neugier Mutters kostbare Kristallvase einer Untersuchung unterzogen und dabei gedankenlos seine Hand in die Vase gesteckt. Zuerst dreht er voller Freude die Vase mehrere Male um seine Faust und beobachtet interessiert den Glanz des geschliffenen Glases im Licht der Sonnenstrahlen. Aber als er nun die Hand wieder herausziehen will aus der Vase, da gelingt ihm dies nicht. Er versucht es wieder und wieder, er wird zappelig, aber die schöne, glänzende Vase bleibt an seiner Hand hängen. Er zerrt und quietscht, aber alles umsonst. Vor Angst fängt er plötzlich jämmerlich an zu weinen. Da werden plötzlich Schritte laut auf der Treppe. Die Mutter kommt herunter und wie sie sieht, was geschehen ist, sagt sie: Junge, zieh die Hand aus der Vase. Ich kann nicht, Mutter. Es geht wirklich nicht. Die Mutter versucht ihm zu helfen, aber vergebens. Fritz steht da wie ein Häufchen Elend. Wieder sind Schritte auf der Treppe zu hören. Der Vater kommt. Die Mutter geht ihm entgegen und berichtet ängstlich vor dem Vorfall. Fritz zittert wie Espenlaub. Na, sagt der Vater beim Eintreten, was hast du dir denn wieder geleistet? Dabei huscht ein Lächeln über das Gesicht, wie er den Fritz so dastehen sieht, mit der Vase in der Hand. Entschlossen tritt er vor den Jungen und sagt: Fritz, jetzt ziehst du mit einem Ruck die Hand aus der Vase. Da stößt der Kleine unter lautem Heulen hervor: Ich kann nicht, ich habe ein Geldstück in der Hand. So lass das Geldstück los und strecke die Finger, befiehlt der Vater. Ein leises Klirren in der Vase und die Hand kommt raus. Der Vater lacht auf und Fritz kriegt wieder Farbe ins Gesicht. Dieser kleine Junge, der konnte nicht freikommen, seine Hand wurde nicht frei, solange er noch das Geldstück in der Hand hielt. Er hielt das Geldstück in der Hand und so war es nicht möglich, dass er aus der Vase frei werden konnte. So ist das ein kleines Beispiel dafür, für Dinge, die wir in unserem Leben festhalten, die uns hindern, Jesus ganz nah zu folgen. Und so möchte ich dich heute einfach ermutigen. Prüfe dich selbst, schau in dein Leben und prüfe dich, was hältst du in der Hand oder im Herzen fest, das dich hindert, frei zu werden und dich Christus ganz hinzugeben? Was hältst du in deiner Hand oder in deinem Herzen fest, was dich hindert, dich Christus ganz hinzugeben? Jesus nachzufolgen ist kein Nebenprogramm in unserem Leben. Jesus nachzufolgen ist das Hauptprogramm unseres Lebens. Jesus war kein Schwätzer. Er ließ seinen Worten Taten folgen. Und was für welche? Deswegen war die Entscheidung der Fischer so eindeutig. Sie hatten keinen Zweifel. Sie wussten, das ist das einzig Richtige, Jesus nachzufolgen. Und auch heute wissen wir genau, es ist das einzig Richtige, dass wir Jesus nachfolgen. Wem willst du denn vertrauen, wenn nicht Jesus? Wem willst du denn nachfolgen, wenn nicht Jesus? Alles andere ist fatal. Fatal für dieses Leben und fatal für die Ewigkeit. Und ich möchte uns heute ermutigen, heute einfach das noch einmal festzumachen. Das wirklich festzumachen, dass dein Leben Jesus Christus gehört. Ganz und gar. Und alles hinter dir zu lassen, was dich hindert, Jesus ganz nachzufolgen. Wir haben die höchste Berufung, die es gibt. Wir dürfen Kinder des lebendigen Gottes sein. Wir dürfen Jesus Christus nachfolgen. Wir dürfen ihm dienen. Und so möchte ich heute euch ermutigen. Lasst alles hinter euch, was euch hindert, Jesus ganz und gar zu dienen. Ich habe es am Anfang jetzt nicht deutlich erwähnt, aber ich möchte das jetzt einfach sagen. Als Familie kommen wir aus Ostwestfalen, aus der Gegend von Bielefeld. Und wir haben unsere ganze Familie dort gelassen. Unsere Verwandten sind alle dort. Und wir sind hierher gekommen, wir sind nach Bad Reichenhall gegangen, in eine schwierige Lage, wo es nicht besonders rosig aussah. Aber Gott hat uns Zuversicht gegeben. Gott hat uns ermutigt, auch in diese schwierige Lage hineinzugehen und ihm zu vertrauen. Und ich kann euch sagen, es war wirklich nicht einfach. Die ersten Monate waren nicht einfach dort. Wir haben sehr viel Entmutigung erlebt. Aber jetzt sehen wir die Frucht, die Gott tut. Und es lohnt sich einfach, durch schwierige Zeiten auch hindurchzugehen, Jesus zu vertrauen, Gott zu vertrauen. Und dann werden wir uns freuen. Wir sehen die Frucht jetzt schon. Aber die richtige Frucht werden wir in der Ewigkeit sehen. Ich möchte dich heute ermutigen, folgt Jesus von ganzem Herzen nach. Vertraut ihm alle Bereiche eures Lebens an und er wird Großartiges aus eurem Leben machen. Gott segne euch. Amen.